www.gegenblende.de. Dort will der DGB in Zukunft und ab Dezember 2009 aktuelle Themen besprechen, und ein Thema, das seit Dezember auf dieser Seite steht, ist ein Beitrag von Dr. Cornelia Heinze, die Entfaltung sozialer Dienstleistungen. Und Frau Heinze legt in diesem Beitrag dar, wie sich der öffentliche Dienst in den skandinavischen Ländern beispielsweise im Vergleich zu den zum öffentlichen Dienst hier in Deutschland entwickelt hat. Und da stellt sie fest, dass eine Arbeitsplatzlücke von 5 bis 7 Millionen Arbeitsplätzen klafft zwischen den Dienstleistungen im Norden Europas und Deutschland. Und sie schreibt dazu, Deutschland fällt nicht nur gegenüber den 5 nordisch-skandinavischen Ländern mit ihren weltweit am höchsten entwickelten Wohlfahrtsstaaten immer weiter zurück, sondern hat auch gegenüber anderen Ländern an Terrain eingebüßt. Regression statt Progression könnte die Überschrift lauten. Einige Facetten dieser Fehlentwicklung sind die folgenden. Gemessen an den Beschäftigungsdichten skandinavischer Länder wies der deutsche öffentliche Dienst 1997 eine fiktive Beschäftigungslücke zwischen 4,7 Millionen Arbeitsplätzen, wenn man die Relation zu Finnland betrachtet, und 7,6 Millionen Arbeitsplätzen in Relation zu Dänemark auf. Die Schere ist in der nachfolgenden Dekade ständig auseinandergegangen. Die größte Lücke besteht zu Norwegen mit 8,4 Millionen Arbeitsplätzen, gefolgt von Dänemark 8,2 und Schweden. Wählt man Finnland als Bezugspunkt, hätte der deutsche öffentliche Dienst 1997 statt 5,2 Millionen 9,9 Millionen Beschäftigte und 2008 statt 4,5 10,3 Millionen Beschäftigte haben müssen. Die fiktive Lücke wuchs von 4,7 Millionen auf 5,8 Millionen fehlender Arbeitsplätze. Und da kommen also weitere Beispiele. Schon Anfang der 90er Jahre kamen auf 900 Arbeitsplätze im skandinavischen Kommunalsektor nur rund 27 Plätze in deutschen Kommunalverwaltungen. Und diese Zahl ist bis 2008 auf 14 geschrumpft. Und Cornelia Heinze macht auch darauf aufmerksam, dass in den skandinavischen Ländern immer wieder auch Wert darauf gelegt wird, dass qualifiziertes Personal eingestellt wird in Bildung, im Pflegedienst und nicht Hilfskräfte eingesetzt werden und sich daher auch der öffentliche Bereich als großer Arbeitgeber darstellt. Und sie vergleicht dann die Entwicklung hier in Deutschland. Rot-Grün hat laut Koalitionsvereinbarung von 1998 genau wie Schwarz-Gelb proklamiert, die bestmögliche Bildung für alle. Deutschland soll Bildungsrepublik werden mit den besten Kindertagesstätten, den besten Schulen und Berufsschulen sowie den besten Hochschulen laut Koalitionsvertrag von 2009. Und dieses ernsthaft in Angriff zu nehmen, hieße Abschied zu nehmen von der finanzpolitischen Lebenslüge. Deutschland könne die strukturelle Unterfinanzierung seines Bildungswesens durch Haushaltsumschichtungen beheben. Eine Erhöhung der Steuer- und Abgabenquote müsste eigentlich den finanziellen Spielraum für mehr Personal und Sachmittel schaffen. Die neue Mitte-Rechts-Regierung macht genau das Gegenteil. Mit neuen Steuersenkungen betreibt sie die weitere Schwächung der Finanzierungsbasis des öffentlichen Gemeinwesens. Gleichzeitig die Bildungsrepublik zu verkünden, ist ein rhetorischer Schachzug nach dem Muster: Je grotesker der Widerspruch zur tatsächlich betriebenen Politik ausfällt, umso großkotziger werden die Ankündigungen. Wo Deutschland tatsächlich steht, zeigen EU und OECD weite Vergleiche. Und da liegt lag Deutschland bei der öffentlichen Bildungsfinanzierung 2006 im OECD-Raum auf Platz 24 und innereuropäisch auf Platz 23. Die Finanzierungslücke nach dem Bruttoinlandsprodukt zu Dänemark betrug 84,4 Milliarden Euro, die zu Schweden 56 Milliarden Euro, selbst zu Slowenien noch 30,5 Milliarden Euro. Das sind also die Beiträge, die von den Ländern im Bereich Bildung ausgegeben werden. Und wenn die Frau Merkel dann sagt zum Bildungsgipfel in Dresden, sie wollen 10 Milliarden ausgeben, dann ist das fast lächerlich. Aber zum Bildungsbereich kommen wir dann nochmal. Dann haben wir ein Gespräch mit Dr. Andreas Keller vom GEW-Bundesvorstand, der sich zum Bereich öffentlicher Dienst noch äußern wird. Und wir begrüßen jetzt am Telefon Dr. Andreas Keller in Berlin. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Er hat in der Gegenblende eine Erwiderung geschrieben zu dem vorhin erwähnten Beitrag von Cornelia Heinze. Herr Keller, Sie haben in Ihrem Beitrag geschrieben, der Nachholbedarf, den der öffentliche Dienst in Deutschland hat, ist hausgemacht, nämlich eine direkte Folge der politisch erzeugten und aktuell durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz weiter verschärften leeren Staatskassen. War denn das durch die Gewerkschaften nicht zu verhindern?
Also offensichtlich war es nicht zu verhindern. Man kann natürlich im Nachhinein immer fragen, hätte es verhindert werden können? Ich denke, dass wir eine Situation haben, in der der Staat entschieden hat, wir plündern die öffentlichen Haushaltskassen und gleichzeitig spreizen wir auch die Schere, die es jetzt schon gibt zwischen Unternehmergewinnen und Arbeitnehmereinkommen immer mehr. Das heißt, der Anteil der Arbeitnehmereinkommen am Volkseinkommen ist ja seit Jahren auch rückläufig. Dass es dazu gekommen ist, ist Ausdruck natürlich eines gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses, wo auch die Gewerkschaften fragen müssen, warum haben wir es nicht so erfolgreich, wie es vielleicht noch in den 70er Jahren gelungen ist, geschafft, die Interessen unserer Mitglieder durchzusetzen, nämlich einen höheren Anteil an Investitionen in den öffentlichen Dienst. Da geht es ja nicht nur um die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, sondern da geht es natürlich auch um eine Infrastruktur, von der alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren. Warum haben wir es nicht geschafft, das zu erreichen?
Das ist eine interessante Frage, die hoffentlich auch irgendwann eine Antwort bekommt. Im Prinzip wird ja der Beitrag von Cornelia Heinze von der GEW so angesehen oder von Ihnen so angesehen, dass es Öl auf die Mühlen der Gewerkschaften ist. Denn sie beschreibt ja, dass also viel mehr möglich wäre an Beschäftigung im öffentlichen Dienst als in Deutschland.
Ganz genau. Also sie liefert ja auch interessante Vergleichszahlen. Wenn man sich etwa anschaut, Vergleichszahlen, was geben andere Länder, andere Industrieländer, man muss ja auch auf der gleichen Ebene vergleichen, etwa für die Bildung aus. Das ist ja eine interessante Zahl, wo ja auch in Deutschland jetzt schon über 500.000 Beschäftigte arbeiten. Dann stellt man fest, wenn man allein schon in Deutschland einen so viel ausgäbe, also prozentual gesehen am Bruttoinlandsprodukt wie in Slowenien, dann hätten wir 30,5 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung. Und Slowenien führt nun nicht die Gruppe der Industrieländer an, was Bildungsausgaben angeht, sondern ist eher im unteren Bereich. Im Moment streiten ja Bund und Länder darüber, ob sie 10 oder 13 oder vielleicht sogar 15 Milliarden zusätzlich mobilisieren in den nächsten Jahren. Blickt man nach Slowenien, wären 30 Milliarden möglich. Würde man sich aber auch Spitzenreiter anschauen, wie etwa die skandinavischen Länder, beispielsweise Dänemark, dann hätte man über 80 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung, wenn Deutschland nur so viel Geld für die Bildung ausgäbe wie Dänemark.
Kann man davon ausgehen, dass Deutschland im Bereich Bildung im internationalen Vergleichen dann noch weiter absinkt, wenn sie auf dieser niedrigen Finanzierungsschwelle beharren?
Das ist die Gefahr in der Tat. Wir haben zwar im Moment eine Tendenz, dass Deutschland so ein ganz klein bisschen aufholt und wahrscheinlich auch 2009 wird sich dieser Prozentanteil etwas steigern, was einfach damit zusammenhängt, dass das Bruttoinlandsprodukt einbricht. Wenn wir 5% weniger Bruttoinlandsprodukt haben, aber die Bildungsausgaben auf dem gleichen Level verharren, steigt der Prozentanteil. Aber wer die OECD-Daten, die wir regelmäßig bekommen, analysiert, stellt fest, Deutschland holt zwar ein bisschen auf, aber die anderen Länder sind noch schneller, die legen noch schneller zu. Das heißt, der Abstand vergrößert sich und das ist natürlich ein großes Problem, nicht nur für die Chancengleichheit in Deutschland von jungen Menschen, um die es heute schon sehr schlecht bestellt ist, auch da sind wir leider im Schlusslicht, sondern auch wirtschaftlich gesehen spielt natürlich die Ressourcenbildung in einer Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts eine ganz enorme Rolle.
Sie haben in Ihrem Beitrag geschrieben, dass Deutschland im internationalen Vergleich eine beschämend niedrige Studierquote von rund 40% hat. Im OECD-Durchschnitt sind es 55%. Und wenn man die steigern will, müssten die Kinder aus bildungsfernen Familien als Potenzial, als Studierpotenzial erschlossen werden. Wie stellen Sie sich denn das vor?
Ganz genau, da haben wir also einen riesen Nachholbedarf und die 40% sind schon der Höchstwert der letzten Jahre, den wir jetzt letztes Jahr erstmals erreicht haben aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge. Dazu gehört eigentlich ein ganz breites Bündel an Maßnahmen. Zunächst mal brauchen wir genügend Studienplätze für mehr Studierende. Im Moment gibt es zu wenig Studienplätze und viele Studierende würden gerne studieren, aber der Numerus Clausus verweigert ihnen den Zugang zur Hochschule. Aber genauso wichtig ist, dass sich die Studierenden auch ein Studium leisten können. Im Moment müssen sie in einigen Bundesländern, in Thüringen Gott sei Dank noch nicht, aber immerhin leider in den vier bevölkerungsstärksten Bundesländern Gebühren zahlen. Das schreckt Studierende von einem Studium ab. Das ist mittlerweile auch durch Studien belegt. Und die GEW hat nun in ihrem wissenschaftspolitischen Programm, was wir letztes Jahr auf unserem Gewerkschaftstag beschlossen haben, gesagt, lass uns den Spieß doch umdrehen. Warum sollen Studierende Gebühren bezahlen? Wir fordern im Gegenteil, dass sie dafür, dass sie diese Anstrengung auf sich nehmen, sich ausbilden lassen, genauso wie Auszubildende in der Wirtschaft ein Honorar bekommen, eine Ausbildungsvergütung. Wir haben das Studienhonorar genannt. Und das wäre ein Anreiz, dass auch mehr Studierende an die Hochschulen strömen, damit wir die 50%-Marke irgendwann knacken.
Hat der Bildungsstreik der Studierenden und der Schüler im vergangenen Jahr da einiges in Bewegung setzen können?
Ich denke schon. Meines Erachtens ist es erstens bemerkenswert, dass es diese Bildungsstreikwelle überhaupt auch zweimal gleich in einem Jahr gegeben hat. Wir als GEW sind da auch ein bisschen stolz drauf, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir unterstützen diese Initiative, weil es hier auch um ein gemeinsames Anliegen sowohl von Studierenden, aber auch von Lehrenden und Unterrichtenden in Schulen und Hochschulen geht. Und ganz konkret erreicht hat der Streik zweierlei. Zum einen wird nun ganz neu über die Bologna-Reform nachgedacht. Die war bis vor kurzem noch sakrosankt. Mittlerweile haben alle politisch Verantwortlichen gesagt, wir brauchen hier Kurskorrekturen. Aber genauso wichtig ist die Ankündigung beispielsweise von Bundesbildungsministerin Schawan, dass das BAföG erhöht werden soll. Als die Koalitionsvereinbarung unterschrieben wurde, im Herbst wurde das noch kategorisch ausgeschlossen. Und nach einigen Wochen Bildungsstreik hat sie nun eine Gesetzesnovelle angekündigt mit dem Ziel, die BAföG-Sätze zu erhöhen. Und selbst ein unionsregiertes Bundesland wie das Saarland hat entschieden, Studiengebühren abzuschaffen. Also wir haben hier eine Trendwende hin zu einer besseren Studienfinanzierung. Und das ist sicher nur ein erster Schritt, aber wenn wir weitermachen, werden auch weitere folgen.
Das BAföG ist ja eigentlich nur quasi der zweite Schritt, denn BAföG-Empfänger sind also Studierende, die nicht das große Vermögen haben. Aber ich bin der Meinung, viele, die BAföG empfangen könnten, kommen ja gar nicht zum Studium. Die werden ja schon vorher aussortiert. Wie soll es denn da weitergehen?
Ganz genau, das ist ein großes Problem, dass wir in Deutschland aufgrund unseres auch hochselektiven Bildungssystems mehrere Schwellen haben. Die erste ist keineswegs der Hochschulzugang, ist leider auch nicht die letzte, danach kommen ja auch noch welche, etwa beim Übergang vom Bachelor zum Master, aber es gibt auch davor schon Schwellen. Und im Prinzip ist die Entscheidung, die man Kindern im Alter von 10 Jahren bzw. ihren Eltern abverlangt, zu einem so frühen Zeitpunkt auf unterschiedliche Schulen sich zu verteilen und zu entscheiden, über Zukunftsperspektiven, die ja letztlich auch verantwortlich dafür sind, ob man dann etwa ein Hochschulstudium aufnimmt oder nicht, das ist sozusagen des Pudels Kern, dass wir ein gegliedertes Schulsystem haben, was sehr früh Kinder selektiert auf unterschiedliche Bildungslaufbahnen und einmal sortiert, kann man diese Entscheidungen auch sehr schwer korrigieren. Das sieht man daran, dass der Zugang von der beruflichen Bildung zur Hochschule in Deutschland sehr selektiv ist. Von allen Studierenden sind nur etwa 1,5% der Studierenden ohne klassische Abitur oder Fachhochschul Reife an die Hochschulen gelangt. Und deswegen müssen wir also sehr viel früher das Bildungssystem reformieren, auf Chancengleichheit bestehen. Und die GEW sagt, das richtige und konsequenteste Konzept wäre eine Schule für alle, also keine Aufgliederung nach der 4. oder 6. Klasse, sondern eine Schule für alle, die aber dann auch jeden einzelnen Schüler, jede einzelne Schülerin individuell mit ihren Stärken und Schwächen fördert.
Das heißt also, wenn ich jetzt mal auf Thüringen zurückkomme, die Forderung des Thüringer Bildungsministers nach einer Gemeinschaftsschule würde diesem Anliegen Rechnung tragen?
Eine Gemeinschaftsschule ist dann die richtige Antwort, wenn tatsächlich alle Schulzweige mit dabei sind. Wir haben im Moment in Deutschland eine Debatte, die vor allem darauf abzielt, alle Schularten neben dem Gymnasium zusammenzuführen. Das ist natürlich hochproblematisch, weil man auf diese Weise letztlich einen Schonraum für die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten erhält. Das heißt, das ist keine konsequente Lösung. Es gibt in der Bildungspolitik einen Streit darüber, ob es der richtige Weg wäre, wenigstens, oder sozusagen, ob das ein erster Schritt wäre, wenn man wenigstens diese Schularten zusammenführt. Die GEW sagt, das Ziel muss bleiben, eine Schule für alle, die alle Schularten umfasst.
Jetzt haben die Gewerkschaften ja im öffentlichen Dienst die Tarifauseinandersetzungen begonnen. Und wenn die Gewerkschaften Geld fordern, machen sie sich ja immer nicht so attraktiv. Wie kommt man denn aus dieser Lösung oder aus dieser Klemme raus?
Man kommt dadurch raus, wenn man die richtigen Argumente auch nennt, die dafür sprechen, dass wir mehr Geld auch für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes brauchen. Und das heißt, es geht natürlich uns als Gewerkschaften um die Interessen unserer Mitglieder. Wenn man aber gerade an die Bildung denkt, aber das gilt natürlich für viele andere Bereiche des öffentlichen Dienstes genauso, ist ganz evident, dass alle davon profitieren, wenn wir Beschäftigte haben, die angemessen verdienen. Weil ich bin der Überzeugung, dass gute Arbeit, gute Arbeitsbedingungen und dann auch, um jetzt beim Beispiel Bildung zu bleiben, gute Bildung unmittelbar zusammenhängen. Das heißt, wenn man attraktive, gut bezahlte Arbeitsplätze hat, dann kommen natürlich auch die besten Leute in diese Berufe hinein und sie sind auch hochmotiviert. Und wir haben aktuell die Auseinandersetzungen im öffentlichen Dienst der Bund und Kommunen, die sind letzte Woche gestartet, aber gleichzeitig laufen ja auch noch die Verhandlungen über eine Entgeltordnung für den öffentlichen Dienst der Länder. Da ist die GEW, was den Bildungsbereich betrifft, Verhandlungsführerin und da kommt es uns natürlich schon ganz massiv drauf an, deutlich zu machen, für die verantwortlichen Positionen an Schulen und Hochschulen, wo junge Menschen unterrichtet und gelehrt werden sollen, da brauchen wir Arbeitsbedingungen, die dann auch wirklich die besten Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen anlockt. Im Moment ist es ja häufig so, dass dann doch Jobs in der Wirtschaft oder auch teilweise im Ausland viel attraktiver sind. Und genau dieses Verhältnis wollen wir umdrehen.
Herr Dr. Keller, Ausgangspunkt unseres Gesprächs war die Gegenblende beim DGB. Kommen wir darauf nochmal zurück. Gerne. Wie hat denn die GEW als Organisation, als Bildungsgewerkschaft diese Debatte oder dieses Debattenmagazin angenommen?
Das ist ehrlich gesagt aus meiner Sicht erstmal schwer zu sagen, weil wir da noch keine Diskussion in einem Gremium oder so hatten. Deswegen ist das eine subjektive Wahrnehmung. Und die subjektive Wahrnehmung ist, dass ich die ganzen Jahre vermisst habe, dass es ein Diskussionsorgan, Debattenorgan, wie etwa die gewerkschaftlichen Monatshefte, ist mal war, nicht mehr gibt. Deswegen habe ich begrüßt, dass hier in diese Lücke gestoßen werden soll und dass man sich hier nun neuer Formen auch bedient, also nicht eine gedruckte Zeitschrift mit schön gestaltet, die dann irgendwo in der Bibliothek ausliegt, nimmt, sondern ein Medium wählt, was dann auch eine breite Masse, vielleicht auch junge Leute anspricht. Das ist erstmal eine gute Idee. Sobald ich es mitbekommen habe, gab es nur positive Resonanz. Was mir allerdings aufgefallen ist, das ist ja auch sicher bei dem Beitrag, den wir gerade besprochen haben, der Fall, eine richtige Kontroverse war das jetzt ja beispielsweise nicht. Also meine Erwiderung war ja nicht wirklich eine Erwiderung, sondern nochmal eine Bestätigung. Das ist sicher auch in vielen Fällen sinnvoll, aber so ein bisschen mehr Pfeffer kann man sich für so eine Gegenblende natürlich auch noch wünschen.
Das heißt, die Bildungsgewerkschaft GEW wird sich also bei dieser Debatte intensiv beteiligen?
wenn wir eingeladen werden, bin ich ganz sicher, dass auch meine Kolleginnen und Kollegen auch solche Einladungen annehmen werden, weitere Beiträge zu schreiben.
Den Stoff gibt es ja da genug. Genau. Vielen Dank, Dr. Keller, nach Berlin. Danke, dass es geklappt hat. Alles Gute.
Fragen. Ja.
Tschüss.
Alles Gute nach Thüringen. Tschüss.